Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Danielle Deckert.
Hallo Mikrofon.
Hallo, hallo.
Der Breitschwanzrüssler, ich hab's schon wieder vergessen, wie er heißt. Naja, ich glaube, er heißt anders. Moment. Ich habe extra die Dickmaulrüssler.
Hallo Freundinnen.
Hallo.
Hallo. Und herzlich willkommen zu Saarcrime.
Euer Podcast für
Kriminelles und Kokolores von der
Saar. Wir sind jetzt gar nicht mehr jeden Monat am Start. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen.
Aber wir verdienen auch kein Geld damit, deshalb ist es egal.
Genau.
Also falls ihr uns jeden Monat hören wollt, bezahlt uns dafür.
Oh Gott. Es gibt ja ganz viele alte Folgen.
Doch.
Na, es kommt drauf an, wie viel. Es gibt ganz viele alte Folgen, die ihr hören könnt. Und aber ja, jetzt gibt's auch wieder eine neue Folge.
Genau, und wir hören nicht auf, aber wir können nicht versprechen, dass es regelmäßig eine neue Folge gibt.
Quasi ist jede Folge wie eine kleine Überraschung.
Für uns selbst auch.
Stimmt.
Gut, wer fängt an?
Ich kann anfangen. Ich fange an. Moment. Ich habe in den letzten Monaten diverse Meldungen gesammelt. Mehr oder weniger aktuelle. Ich fange an mit einem Diebstahl. Von sol.de vom 5. März 25, das ist noch nicht so lang her. Über 160 Packungen Butter gestohlen, Polizei überführt Ladendiebe in Kaiserslautern. Okay, es ist erweitertes Saarland. Bei einer
160 Packungen?
Ja, ja. Und ich dachte, so aus dem LKW oder so, aber nein. Bei einer Kontrolle zweier Personen vor einem Supermarkt in Kaiserslautern ist die Polizei auf ungewöhnliches Diebesgut gestoßen. 163 Packungen Butter hat die Polizei bei zwei Dieben in Kaiserslautern entdeckt. 35 Pakete trug einer der Beschuldigten unter seinem Hemd. Die anderen Packungen entdeckten die BeamtInnen in einem Auto, neben anderem Diebesgut. Die Einsatzkräfte hatten den 37-Jährigen und seine Begleiterin am Montagmittag zufällig vor einem Supermarkt kontrolliert. Dabei stießen sie nicht nur auf Butter. Die 42-Jährige hatte in ihrer Handtasche auch mehrere gestohlene Weingläser, Honiggläser und abgepacktes Biofleisch versteckt.
Was sind das für Taschen gewesen?
Das habe ich mich auch gefragt. Also wie
viel hatte er unter den Kleidern? 35.
35. Und ein Pack Butter hat 500 Gramm. Hier sein Bild. Von der Butter. Also es ist auch wirklich so, nicht so Mini-Pack, sondern so Standard-Butterpackung.
Wow.
Ja. Also das bedeutet...
Sau schwer.
Genau. Das
aber die können das doch nicht in einem Supermarkt geklaut haben. Ich glaube nicht, dass im Supermarkt in der Auslage hunderte Päckchen Butter liegen, oder?
163. Ja,
oder obwohl, wenn sie nicht nur von einer Marke, sondern einfach alle Butter... Mhm. Ja.
Das kann... Ja. Wobei, das ist schon 163 Pack. Ich finde auch,
kommt mir auch
35 Pack. Aber wenn er die unterm Hemd hatte, diese 35 Packungen, was dann ja wahrscheinlich... Moment, was ist die Hälfte? 17,5 Kilo. 17,5 Kilo Butter. Das muss man auch also erstmal unter sein Hemd kriegen, ohne dass es rausflutscht.
Ein sehr großes Hemd.
Oder, ja... Das ist so, ich stelle mir das vor, der hat das so in die Hose gestopft und dann hat er einfach ganz viel Butterpäckchen oben reingeworfen.
Es gibt doch immer so Tricks, wie man bei Ryanair betrügen kann. Vielleicht hat er sich das vorher angeguckt und hatte, ne?
Aber ich kenne keine Tricks, wie man bei Ryanair betrügen kann.
Da gibt es extra Klamotten, wo man dann halt ganz viel verstauen kann.
Ach so, wegen der,
ja,
okay.
Aber Butterpäckchen sind doch auch sehr unförmig.
Kalt! Sind doch kalt!
Nicht lange.
Ja, das stimmt. Aber 35 Stück? Ja, also die hatten in ihrem Kofferraum Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung im Gesamtwert von fast 900 Euro. Da war jetzt die Butter wahrscheinlich nicht der größte Anteil. Ich weiß gar nicht, Päckchen Butter? Oh,
ist teuer.
Ja, eins irgendwas. 163 Packungen. Ich hätte so gern gesehen, wie das aussieht unter dem Hemd. Also mit 30 Pack Butter unterm Hemd. 17,5 Kilo Butter.
Ich stelle mir das auch so vor, dass es halt nur aufgefallen ist, als sie so an denen vorbeigelaufen sind und dann einfach so ein Päckchen Butter so runterfällt und dann dreht er sich um und guckt so und dann fallen so alle anderen auch runter.
Ja, und vor allem, was hatte die auch für eine Handtasche, in der mehrere Weingläser, Honiggläser und abgepacktes Fleisch waren? Also Weingläser sind jetzt das Doofste zu transportieren in einer Tasche, was man sich vorstellen kann.
Ich frage mich auch, was man mit so viel Butter will. Also
das frage ich mich auch.
Ich meine, wenn die einfach ihren Wocheneinkauf oder Monatseinkauf geklaut haben, ja, okay. Aber was macht man mit so viel Butter? Ich meine, die wird ja auch schlecht irgendwann.
Ja, und vor allem in den Mengen kann man es ja auch nicht einfrieren.
Also, doch, eigentlich schon.
Was für eine Truhe hast du denn?
Ich habe keine Truhe, aber wenn die eine große Truhe haben, in die 160 Packungen Butter passen.
Aber sie haben ja auch noch ganz viele andere Sachen.
Ja, das stimmt. Also, gut, Honig läuft nicht ab, aber gerade Butter ist ja jetzt wirklich ein hochverderbliches Lebensmittel. Das ist so absurd.
Ich wollten sie irgendwie ein Kunstwerk kneten
Butter,
aus
Josef
Butter.
Josef Beuys Fett. Vielleicht.
Naja.
Vor allem diese Tasche. Stell mir vor, wie die Polizei einfach so eine Sache nach der anderen, wie aus diesem Mary Poppins Beutel so rauszieht. Oh, noch ein Weinglas. Oh, Honig. Fleisch. Das hat mich sehr erinnert an die 83 oder 85 Kilo Pilze-Ding.
Ich steppe ein habe Polizei fasst Bärlauchdieb in Leipzig auf frischer Tat.
Oh, perfekt.
Eine Polizeistreife hat im Leipziger Auwald zwei mutmaßliche Bärlauchdiebe erwischt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, waren die beiden Männer im Alter von 25 und 31 Jahren am Mittwoch gerade dabei, mit einem Messer mehrere Bärlauchzwiebeln auszugraben und in einen Beutel zu packen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten den Angaben zufolge insgesamt 700 Gramm der Pflanzen. Es geht noch weiter. Gegen die Männer wird nun wegen Verstoßes gegen das sächsische Waldgesetz ermittelt. Es ist nämlich nur eine kleine Menge für den Eigenbedarf erlaubt. Laut Gesetz sind kleine Erntemengen in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf erlaubt. In Leipzig wurde diese Menge in den letzten Jahren immer wieder überschritten. Nach Polizeiinformationen klauten Diebe allein 2023 zwischen 800 und 1000 Kilogramm Bärlauch aus den Leipziger Wäldern. 1000 Kilo Bärlauch. Wie viel wiegt denn ein Handsträußchen?
Nicht so viel. Also ich meine, so Grünpflanzen sind ja generell nicht so besonders schwer. Und deswegen, ich glaube, das ist so die allgemeine Regelung. Das ist in je nach Bundesland unterschiedlich, aber man kann sich so grundsätzlich dran halten, wenn du Kräuter sammelst im Wald, das, was man in einer Hand festhalten kann, ein Strauß, ist in Ordnung.
Also diese Kräuterpackungen, die du im Supermarkt kaufen kannst, das sind, glaube ich, immer 50 Gramm oder so. Und das ist ja auch nicht mehr als ein Handsträußlein.
Die Bildunterschrift für die Bilder gibt's bei Sarcrime. Unterstrich-Podcast. Ich werde es mir niemals merken können. Bei der Bildunterschrift steht nur so viel, wie zwischen Daumen und Zeigefinger passt, darf vom Bärlauch gepflückt werden.
Ja, auch generell von Kräutern, nicht nur vom Bärlauch. Aber Bärlauch ist ja so ein Trendkraut geworden, was ich übrigens überhaupt nicht verstehen kann.
Hä?
Das ist köstlich.
Ja.
Hast du schon mal Bärlauchbutter
gegessen? Ich habe schon diverse Bärlauchdinge. Es schmeckt halt wie mit so ein bisschen Knoblauch. Ich finde, es ist massiv überschätzt. Ich bin kein Bärlauch-Ultra, sorry. Aber ja, weil das dann alle jetzt für sich entdeckt haben und machen dann Pesto draus und aus der Hand voll.
Bärlauchbutter, mindblown.
Ja,
das haben die sich zusammengetan.
Ja, 100 Kilo Bärlauch und 82 Kilo Butter, 81,5. Vielleicht. Es kann schon sein,
klingt köstlich für mich.
Ach, ich weiß nicht.
Ich war einem sehr, sehr großen Brot.
Also, wird man mich auch kriegen damit.
Echt? Nee, ich würde jede Knoblauchbutter einer Bärlauchbutter vorziehen.
Echt?
Ja.
Ich nicht.
Tja. Daniel schüttelt den Kopf aus der Entfernung. Wir können heute übrigens nur zwei Mikros benutzen, falls euch das auffällt. Falls nicht, ist es egal.
Was? Ich steppe ein, weil ich habe einen Honigfall.
Das ist ja sozusagen ein Kreis. Das ist ein Tiefstahlskreis.
Ja, und einen Sputzen.
Ach, Mann. Nicht, wenn ich gerade Spezi trinke.
Entschuldigung.
Nach einem Einbruch in eine Schule findet die Polizei eine Honigspur. Sie hilft den Beamten bei der Suche nach dem Tatverdächtigen.
Was ein Honigdachs. Winnie Pooh.
Nach Angaben der Polizei war der 27-jährige Täter in der Nacht auf Mittwoch in eine Schule eingebrochen. Auf der Suche nach Wertgegenständen stieß er auf mehrere Kisten mit Honiggläsern. Er versuchte, diese zu stehlen, ließ sie jedoch fallen und hinterließ so die süße Spur, die ihm schließlich zum Verhängnis wurde. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten.
Wegen Honig? Was ja teurer war.
Ich glaube, das kommt drauf an, wie die Konstellation ist. Also wenn du im Supermarkt was klaust, ist das einfach nur Diebstahl. Und wenn du irgendwo einbrichst, ist es schwerer Diebstahl. Und wenn du irgendwas dann noch kaputt machst, wahrscheinlich dabei, ist es dann besonders schwerer Diebstahl oder was auch immer. Ne? Aber das ist...
In der Schule ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ort.
Ja, und vor allem, warum hat er den kaputten Honig dann noch mitgetragen? Also so weit, wie er selber gekommen ist. Also so, dass die Polizei mit der Honigspur gefolgt ist, um ihn zu finden.
Eine klebrige. Oh. Wahrscheinlich hat er am Ende so festgeklebt und ist nur noch so ganz langsam vorangekommen in seiner Honigspur.
Oh nein.
Es gibt, ja, ich glaube, Leute
so
machen...
So Treibsand versunken.
Verdammter Honig. Ich glaube, Leute machen so unbedachte Dinge, wenn sie sowas mal angefangen haben und dann denken, sie müssten es jetzt irgendwie fortführen. Das ist so wie Leute, die immer abhauen und dann...
Ja.
Oder
oh,
sich
im Gebüsch verstecken.
Ach ja.
Oder hinterm Vorhang und die Füße gucken.
Stimmt.
Ja.
Ja. Ja. Oh, so was Ähnliches hatte ich doch auch. Moment, ich muss das gerade mal gucken.
Ich habe was ganz Schnelles da inzwischen für
zwischendurch. Währenddessen suche ich. Ja, genau, da ist er.
Feuerwehrgerätehaus in Hessen abgebrannt. In Stadt Allendorf in Mittelhessen ist das neu gebaute Gerätehaus der Feuerwehrhauptwache samt Fahrzeugen abgebrannt. Der Schaden wird auf 24 Millionen Euro geschätzt. Eine Brandmeldeanlage besaß der Neubau nämlich nicht.
Oh mein Gott.
Ach, wie traurig ist das?
Nee, wie dumm.
In Klammer steht unten drunter, immerhin wurde niemand verletzt.
Wie dumm.
Aber im Feuerwehrhaus.
Ja, gerade da. Und wir konnte ja auch keiner kommen, um es zu löschen. Oh Mann, oh. Ja. Und dann bist du so bei der Feuerwehr und dann kommt diese Meldung, es brennt und dann rennst du los und stehst da und denkst, oh,
upsi,
da sind meine Sachen drin. Verdammt.
Hä, aber ist das nicht... Also ist das nicht vorgeschrieben, dass
das
sowas eine Brandschutzdings haben?
Vielleicht war es noch nicht fertig eingerichtet.
Naja, da waren
Autos
nur alle
dann, ja.
Autos und Geräte drin im Wert von 24 Millionen Euro.
Ja, vielleicht das der letzte Schritt gewesen.
Vielleicht wollten sie es erst noch mit Blattgold verzieren, bevor sie die Brandmeldeanlage eingebaut haben.
Ach Mann, oh.
Ja, vielleicht. Aber ich habe hier tatsächlich eine Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd in Losheim. Die ist aus dem März 2024. Mann flieht über Wiesen und Felder vor der Polizei. Diese Überschrift hat mir sehr gut gefallen. Weil ein Mann sich in Losheim am See einem Haftbefehl entziehen wollte, ergriff er die Flucht. Die Verfolgungsjagd erstreckte sich quer durch den Ort Wiesen und Felder. Ein Mann hielt am Samstag, 9. März 2024, mehrere Einsatzkräfte auf Trab. Zu Fuß hat ein Mann quer durch Losheim am See im Landkreis Merzig-Wadern versucht, vor der Polizei zu fliehen. Im Laufe des Vormittags hatten die Polizeikräfte versucht, einen Haftbefehl in Wahlen zu vollstrecken. Als sie die Wohnung des gesuchten Mannes auftauchten, ergriff dieser die Flucht. Der Mann sei durch eine Hintertür geflohen und quer durch sein Wohngebiet und dann über Wiesen und Felder gerannt. Polizisten verfolgten ihn laut Mitteilung rund 10 Minuten lang zu Fuß. Dann lief der 42-Jährige
immer so im Kreis.
10 Minuten hinter jemandem herrennen ist, ach, ja. Dann lief der 42-Jährige in ein Haus, um sich dort zu verbergen. Hinter dem Vorhang.
Berichten die Einsatzkräfte. Bei dem Haus handelt es sich den Angaben zufolge um sein Elternhaus.
Mama, ich hab Scheiße gebaut.
Genau, so stelle ich mir das auch vor. Zu Hause wird der Haftbefehl soll vollstreckt werden und dann rennt er nach Hause zu seinen Eltern. Ja, dort haben sie ihn dann aber festgenommen, widerstandslos. Und er hatte wohl irgendwie Betäubungsmittel dabei, ja.
Ich sehe eine kriminelle Mutter.
Oh, das ist ja huiuiui.
Von der Meldeauflage zur JVA. Mhm. Saloy, warum habe ich jetzt Kaiserslautern gesagt? Saloy. Mhm. Am späten Samstagabend des 10.05.2025 erschienen zwei Personen bei der Polizeiinspektion Saloy und wollten die persönliche Meldeauflage ihrer Mutter quittieren. Ihrer Mutter gehe es nicht gut, weshalb sie nicht selbst kommen könne. Sie warte an einer Bushaltestelle in der Nähe.
Hä? Also so gut ging es ihr dann noch.
Da hiesiger Dienststelle bekannt war, dass die Mutter mit Haftbefehl gesucht wird, sollte die Bushaltestelle durch ein Streifenteam aufgesucht werden. Die Personen sprinteten anschließend fluchtartig davon und konnten beobachtet werden, wie sie in einen PKW einstiegen, welcher die Örtlichkeit verließ. Die Verfolgung wurde aufgenommen. Die Gesuchte wurde schließlich in besagtem PKW vor der Haustür festgenommen. Sie wurde am frühen Sonntagmorgen der JVA Zweibrücken zugeführt, wo sie nun ihre Haftstrafe verbüßt.
Warum sind die zur Polizei gegangen?
Um zu sagen, dass die nicht kommen kann, die
Mutter.
Für
ihre Meldeauflage. Ich glaube, Meldeauflage ist wahrscheinlich sowas, wenn man auf Bewährung ist oder so, dass man halt immer regelmäßig sich bei einer Polizeidienststelle melden muss.
Aber dann mit Haftbefehl, ja gut, wer weiß, was da in der Zwischenzeit passiert ist. So ein bisschen haben sie die aber dann noch auf die Spur gebracht, wo sie vielleicht gerade ist.
Naja, sie war ja im Auto.
An der Bushaltestelle.
Ja, okay. Krasser Trick.
Es hat so semi funktioniert.
Ja, sie hätte auch in der Zwischenzeit das Land verlassen können oder so.
Ich finde gut, dass sie weggesprintet sind.
Ja. Ja, das Land hätte sie aus Saloy relativ schnell sogar verlassen können. Tja, hat nicht funktioniert anscheinend.
Ich habe keine gute Überleitung, aber dafür dürft ihr euch jetzt aussuchen, ob ich erst was von einem Diebstahl erzählen soll oder von einem Notruf im Zug.
Notruf im Zug.
Ja. Die Bahn informierte am Donnerstagabend die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof, dass in einem einfahrenden Zug mehrfach der Notruf getätigt wurde. Wie die Bundespolizeidirektion St. Augustin am Freitag mitteilte. Da stehen keine Daten, deshalb weiß ich nicht, wann, an welchem Freitag und an welchem Donnerstagabend das geschehen ist.
An irgendeinem Freitag.
Die Beamten trafen kurz darauf einen 26-Jährigen, der sich in Begleitung des Triebfahrzeugführers befand. Auf die Frage, ob es sich um einen akuten Notfall handelte, bestätigte der Mann, dass er mehrfach den Notruf ausgelöst habe. Mhm. Als Grund gab er an, dass es weder Toilettenpapier noch fließendes Wasser in der Zugtoilette gegeben habe. Zudem habe er sich über die Sauberkeit in dem Bahn-WC geärgert. Er hielt eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. Ich finde, das ist schon ein Notfall, wenn man auf dem Klo sitzt und kein Klopapier mehr da hat.
Also hat er dann, okay, ich dachte kurz, der hätte dieses, wenn man den Zug anhält,
gezogen.
Das ist
ja eine Notbremse.
Ja, stimmt. Notruf, ja, okay, wenn man in einer misslichen Lage ist, kann man den Notruf, gut, er war ja irgendwie auch in einer misslichen Lage, aber er hat sich über die Sauberkeit geärgert. Vor allem der arme Zugführer, der ja dann schon bei ihm war, der sich das ja vorher schon mal anhören
musste.
Naja,
aber stell dir mal vor, du sitzt auf dem Zugklo und musst nicht nur ein kleines Geschäft. Dann fällt dir auf, dass kein Klopapier da ist und dann versuchst du dich sonst irgendwie abzuwischen und dann fällt dir auf, es gibt auch kein fließendes Wasser.
Ja, ich erkenne das
schon
Problem.
Eine Notlage irgendwie.
Die Frage ist, ob ich möchte, dass die Polizei kommt und ich die auch noch darüber informiere, in welcher Situation ich gerade bin. Also ich persönlich.
Ja, vielleicht hat er gedacht, dass er so lange auf der Toilette sitzen bleiben kann und die Polizei eben dein Freund und Helfer dir Klopapier bringt.
Nee, ich hätte nicht noch Leute involviert in diese Situation. Außer Leute, die ich vielleicht kenne, denen ich eine Nachricht geschrieben hätte vom Zugklo oder so.
Ja, aber was bringen wir
Taschentücher bringen.
Ja, wenn die auch im Zug sitzen, funktioniert
ja,
das.
Natürlich, ja. Ich schreibe ja niemand anderem aus. Also warum?
Also seltsam mal als Polizei.
Kannst du bitte kurz an den Aachener Hauptbahnhof kommen, wenn du eine Klopapier trinken? Es ist dringend.
Da was passiert, ein kleines Malheur passiert.
Ich befinde mich in einer misslichen Lage.
Ja, genau.
Missliche Lage, da ist sie wieder.
Oh, ja. Oh Gott. Oh, Jesus.
Okay, ich habe eine kurze Zwischenüberschrift.
Mhm.
Nach 6 Orgien im Tierhotel brauchte Kater Infusionen.
Was? Moment, was?
Völlig am Ende seiner Kräfte, aber dafür happy war Kater Chiaopi. Einer Übernachtung im Tierhotel. Die Samtpfote brauchte sogar Infusionen.
Gott.
Also zusammengefasst, seine Besitzer haben ihn in ein Tierhotel gebracht und haben extra gesagt, er ist nicht kastriert, er darf dort nicht rumlaufen.
Hm.
Das haben die irgendwie ein bisschen überhört und er hat dann Sex mit sehr vielen Katzen gehabt und die wurden auch alle trächtig.
Mm.
Alle? Ja.
Offensichtlich ist er dann auch ein sehr potenter Kater gewesen.
Sie ist ein Problem.
Vor allem, muss doch jemand mitgekriegt haben, die.
Er sieht
sehr müde aus, aber glücklich.
Kater Chiaopi hatte viel Spaß.
Ich finde auch, er sieht zufrieden aus.
Das Bild findet ihr unter sagfrei.podcast. Das ist wirklich sehr
sehenswert. Und falls jemand weiß, wie man das ausspricht, auch kurz Bescheid sagen.
Oh Mann. Ja, nun, aber das Katzen machten doch ein unfassbares Geschrei in ihrem Liebesakt. Das muss doch, gut, wer weiß, was das vielleicht
war. Naja, waren das sehr gut gedämmte Wände in dem Katzenhotel.
Wenn das auf nachts war und das, weiß ich nicht.
Die haben gar nicht auf die aufgepasst.
Aber ich dachte zuerst, als du die Überschrift vorgelesen hast, Tierhotel?
Ja.
Ist das im Film, dass Tiere irgendwie ins Hotel einchecken?
Das ist Transsilvanien.
Ja, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt, als es tatsächlich dann...
Wer weiß, vielleicht hatten die auch kleine Hüte auf und...
Kleine Portiers.
Ja.
Die Köfferchen getragen.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Geh aus dem Weg. Ich will buchen.
Das war eine sehr,
wo
sehr
gut. Wo sind die heißen Miezen?
Aus dem Weg, ich will buchen.
Das ist die Überschrift für die Folge.
Oh Mann, aber was ist denn mit dem... Der... Aber der Dickmaulrüssler. Ich habe nämlich heute eine Mail bekommen mit dem Betreff, der Dickmaulrüssler geht um. Das hat zwar mit Pflanzen zu tun, aber fand ich trotzdem schön.
Antonia hat sich das als Überschrift gewünscht. Aber ich glaube,
Hilfe, der Dickmaulrüssler. Nee, das wird nicht funktionieren. Ich sehe das
aus
schon.
Aus dem Weg, ich will buchen.
Vor allem mit dieser Katzenstimme, die Antonia sich vorstellt, wie diese Katze spricht. Aus dem Weg, ich will buchen.
Oh, mir fällt gerade auf, ich habe schon wieder gar keine Notizen gemacht. Das heißt, ich weiß schon wieder gar nicht, worüber wir gesprochen haben.
Ja, same.
Hilfe. Ja, toll.
Ich hätte noch einen richtigen Saarcrime, also aus dem Saarland.
Cool. Ja, ich habe auch noch aus dem Saarland. Mach du zuerst.
Es ist bei Besuchern der Völklinger Hütte besonders beliebt. Das Schild mit der Aufschrift Vorsicht beim Reinigen der Kleider am Körper mit Pressluft besteht Lebensgefahr durch Darmverletzungen.
Okay.
Mhm.
Im November war das Schild verschwunden. Die Völklinger Hütte erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Vor gut 2 Wochen, am 19. März, erhielt Generaldirektor Ralf Beil dann ein Bekennerschreiben, getippt auf einer alten Schreibmaschine.
Wie gut.
Darin hieß es unter anderem, das verschwundene Schild wurde im Januar in der Regina-Kapelle abgelegt. Dies geschah im Gedenken der zahlreichen Zwangsarbeiter. Ein Akt der Menschlichkeit. Und tatsächlich, ein Völklinger Ehepaar, das die Regina-Kapelle in Fürstenhausen ehrenamtlich pflegt, hatte das Schild bereits Ende Januar gefunden und aufbewahrt, nicht wissend, dass es ein zeitgeschichtliches Dokument ist. Die Freude bei Generaldirektor Beil über das zurückgekehrte Schild ist groß. Auch wenn im Bekennerschreiben auf ein dunkles Kapitel der Völklinger Hütte die Ausbeutung von Zwangsarbeitern aufmerksam gemacht wird, will Generaldirektor Beil kein politisches Motiv hinter dem Diebstahl erkennen. Zum einen, da zwischen dem Diebstahl und dem Erhalt des Bekennerschreibens mehrere Monate vergangen seien, zum anderen, weil die Völklinger Hütte viel tue, um das Thema Zwangsarbeit aufzuarbeiten.
Tja.
Also verstehe ich das richtig, das hat jemand in einer Kapelle abgelegt.
Ja.
Vielleicht hat er sich auch einfach ertappt gefühlt von Gott.
Ja. Ja.
Hat's in die Beichte mitgebracht.
Ja, genau.
Ja, vor allem ist es ja geklaut worden im November, wurde dann im Januar in der Kapelle abgelegt.
Nach der Beichte vermutlich.
Und dann im März kam erst das Bekennerschreiben. Also irgendwas ist da shady.
Ja.
Ja.
Hat sich ertappt gefühlt von Gott.
Ja, es gibt so Leute.
Hast du schon wieder getrunken?
Ja,
Entschuldigung.
Zum Aufhören.
Auf jeden Fall gibt es ein Foto von dem lustigen Schild und auch von dem Bekennerschreiben auf sarcrime.podcast.
Nice, wir haben richtig viele Bilder diesmal. Ich habe hier auch noch was.
Und
was
ich, also ja. Ich bin ehrlich, ich hätte das Schild auch geklaut, weil ich es witzig finde.
Also ich habe es nicht geklaut, aber ich hätte.
Naja, weiß nicht.
Da steht...
Ja, ich weiß, was
ist eine Darmverletzung. Das ist lustig. Haha.
Oh, aus dem Weg, ich will bumsen.
Oh, das ist ein schwieriger Zusammenhang.
Ich habe hier eine Meldung, die habe ich nur wegen des Bildes, weil das so schön ist. Ich zeige es euch gleich. Ihr dürft noch nicht gucken.
Ich habe es schon gesehen.
Verdammt. Es ist auch überhaupt nicht im Saarland. So. Es ist ein Post von der Tagesschau. Im oberbayerischen Schongau, südwestlich von München, hat ein mit bunten Lichterketten als rollender Christbaum verzierter Wagen für Aufmerksamkeit gesorgt, auch bei der Polizei. Die BeamtInnen stoppten den 22-jährigen Fahrer und fanden an dem Auto eine ganze Liste von Mängeln. Das ist das Auto. Das ist voll gut.
Ich kann keinen Mangel erkennen.
Ich auch nicht. So. Aber ich dachte, würde auch aussehen wie ein Weihnachtsbaum. Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Das sieht doch aus wie ein Weihnachtsbaum.
Nee, es sieht aus wie ein Auto mit Lichterketten drauf.
Ach so, das sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Ja.
Okay, es leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Na.
Weil es gibt doch so lustige Werbeautos, die aussehen wie Orangina.
Oh
und so.
Gott, ich liebe das Orangina-Auto. Ich kann an nichts anderes denken. Wann ist Tour de France? Da fährt doch immer das Orangina-Auto.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Das ist eine riesige Orangina mit vier Rädern und die fährt. Und das ist quasi
eine Orangina-Flasche.
So ein Promo-Fahrzeug, was dann vor den Fahrrädern herfährt. Das ist ganz zauberhaft. Und ich dachte, das wäre.
Nee, also was hier dran interessant ist, habe ich auch dadurch erst gelernt, nach der Straßenverkehrsordnung darf das Licht an Autos vorne nur weiß und hinten nur rot sein. Bei der Untersuchung des Wagens hätten die BeamtInnen festgestellt, dass auch Umbauten vorgenommen wurden.
Och, das ist ja toll, das Orangina-Auto. Ich dachte, das wäre so eine Liegeflasche, aber da sitzt ja richtig jemand drin.
Können wir das auch posten?
Ja.
Cool. Ja.
Aber gibt es nicht auch gelbe Lichter am Auto?
Blinker.
Ja.
Aber die sind aber
vorne
sind
und
nicht,
hinten.
Ja, aber die sind auch nicht die ganze Zeit an. Also das hier war, glaube ich, die ganze Zeit an. Ja, der hat hier alle, also ja. Er hat das Auto mit Christbaumbeleuchtung beklebt und alles andere ist halt irgend so ein
Aber Unterbodenbeleuchtung darf man auch nicht.
Nee.
Ah,
darf man nicht, ist verboten. In Frankreich darf man das, glaube ich, aber nicht bei uns. Und er hatte noch einen Überrollbügel und irgendwelchen Kappes. Oldtimer-Kennzeichen.
Und sah überhaupt gar nicht aus wie ein Weihnachtsbaum.
Ich bin da noch nie so enttäuscht.
Ich bin stinksauer.
Das Bild kriegt ihr trotzdem. Das wäre eigentlich voll die gute Meldung zu Weihnachten gewesen. Tja, zu spät.
Merry Chrysler.
Also ich habe auch was mit dem Auto.
Mhm.
Maskerade aus der Muppet-Show. Vermeintlich witzig, im Straßenverkehr vor allem gefährlich. Ich zeige euch schon mal das Bild.
Oh, das Elmo.
Nein, das Krümmelmonster.
Krümmelmonster.
Oh.
Ja,
Hä? Und was darf kein Auto fahren oder was?
Vermeintlich witzig ist das Verhalten eines maskierten Autofahrers oder einer maskierten Autofahrerin. Der Mann oder die Frau fuhren am 20. September 2024 zu schnell über die Autobahn 45 in Richtung Hagen. Ein mobiler Blitzer des Polizeipräsidiums Dortmund erfasste den Verstoß und löste aus. Bei der Auswertung der Daten am PC fiel kein Gesicht, sondern eine Maske auf. Die Maske erinnert an eine Figur aus der Muppet Show oder der Sesamstraße. Ob der Fahrer oder die Fahrerin bewusst zu schnell fuhren, um sich mit der Maske über den Kopf zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund Süd und dem Westhofer Kreuz in Richtung Frankfurt von dem Blitzer fotografieren zu lassen und um das Bild als lustige Trophäe an die Wand zu hängen, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass diese Kostümierung das Sichtfeld stark einschränkt und das Unfallrisiko damit deutlich steigt.
Das heißt, man darf jetzt nicht mehr seine Krümelmonstermaske tragen.
Nein.
Es gibt jemanden, der hat so einen Helm.
Das Krümelmonster war und ja, das dringend zu einer Keksparty wollte.
Vielleicht.
Ich finde, das Krümelmonster sieht ein bisschen aus, als hätte es blonde, lange Haare.
Das stimmt allerdings.
Ja, aber es ist, könnte auch der Autositz sein. Mhm.
Vielleicht ist es die Krümelmonsterin.
Nee, könnte auch. Es ist die Frau Krümelmonster und ja, die hat dann ein Krümelmonster-Baby geboren oder so.
Vielleicht.
Aus dem Weg, ich will Krümel.
Oh. Okay. Ja, aber es gibt in Saarbrücken jemanden, der hat so einen Helm.
Ja, das
Motorradhelm.
Den habe ich auch schon gesehen.
Der ist mit so blauem Fell
aber
und hat zwei Augen drauf.
Ich glaube, das ist aber, wie heißt der? Grobi.
Ah.
Weil der hat noch so eine rosa Nase vorne drauf.
Das kann, ja, dann ist es wahrscheinlich Grobi. Super Grobi.
Ja,
das gefällt mir immer, wenn ich den sehe, freue ich mich ganz doll.
Ja, ich finde es auch irgendwie süß. Ich finde es auch peinlich, aber ich finde es auch süß.
Ich find's einfach putzig. Neulich habe ich jemanden gesehen, der hatte so wie so einen Frosch, also mit so zwei Froschaugen und grünem Fell. Vielleicht war das der gleiche.
Ich kenn's nur als Pikachu.
Pikachu habe ich auch schon gesehen. Und ein Häschen habe ich auch schon gesehen.
Aber Grobi ist der Beste.
Grobi ist der Beste, ist auch ein guter Folgentitel. Ich hätte noch einen tierischen Fall, der im sehr erweiterten Saarland, nämlich, glaube ich, in England passiert ist.
Auch ein Land. Ach, Happalapa.
Kennst du eins, kennst du alle.
Ja. Mit etwa 30 Zentimetern Länge und bis zu 450 Gramm Gewicht gehört der Graupapagei zu den größten Papageien Afrikas.
Okay.
Sein hervorstechendstes Merkmal ist, dass er Worte ziemlich originalgetreu nachplappern kann. Doch nun hat ein Tier in Großbritannien bewiesen, dass es auch etwas ganz anderes kann und ging einfach online shoppen.
Okay.
Eigentlich lebt Papagei Rocco in einem Vogelreservat, nämlich dem National Animal Welfare Trust Sanctuary in Blueberry.
Berkshire.
Oh, Berkshire. Ich bin stolz, dass ich das richtig ausgesprochen habe.
Ein Applaus.
Dort fiel er durch permanentes Fluchen auf, was den dortigen Besuchern nicht länger zugemutet werden sollte.
Ich finde schon.
Deshalb wurde Rocco verbannt. Marion Wischnewski, eine der Angestellten des Vogelreservats, nahm das Tier mit nach Hause. Marion besitzt eine sprachgesteuerte Echo-Box des Versandhändlers Amazon mit Sprachassistentin Alexa. Das kapierte auch Rocco, wie die Daily Mail zuerst berichtete. Jedes Mal, wenn Marion das Haus verlässt, schaltet Rocco das Gerät auf Shopping-Modus und bestellt alles, worauf er so Lust zu haben scheint. Die Liste der durch das Tier bestellten Dinge ist lang. Wassermelonen, Rosinen, Brokkoli, Speiseeis, Glühbirnen und sogar einen Topf hat der Papagei bereits geordert. Hat er genug eingekauft, vergnügt sich Rocco auch gerne mit ein wenig Musik. Auch das erzählte seine Besitzerin der Daily Mail. Die Lieblingsband seien die Kings of Leon. Was? Anstrengend ist all dies natürlich im Nachgang für Roccos Besitzerin Marion. Sie muss nahezu täglich die vielen Bestellungen stornieren, denn natürlich bekommt Rocco die Sachen nicht wirklich geliefert. Sollte sich Rocco die Gespräche mit Alexa nicht abgewöhnen, wäre es für sein Frauchen auf Dauer vielleicht sinnvoller, sich vom Gerät zu trennen.
Ich wollte gerade sagen.
Oder zumindest einen Weg zu finden, die Sprachsteuerung tagsüber zu deaktivieren.
Das wäre klug, wenn man einen entsprechenden Papagei zu Hause hat.
Kings of Leon.
Keine Ahnung.
Ich finde auch diese ganze Persönlichkeit des Papageis, der flucht, deshalb fliegt er aus dem Vogelreservat, hört am liebsten Kings of Leon und bestellt gerne
Wassermelone und Glühbirnen.
Und Rosinen. Brokkoli. Brokkoli finde ich auch.
Ja. Und einen Topf. Wer weiß, was das sollte.
Und vor allem muss er ja auch die Wörter irgendwo gelernt haben. Also der kann ja nur das nachreden, was er schon mal gehört hat und dann auch verstehen, okay, Brokkoli ist Brokkoli oder vielleicht sind es seine Lieblingswörter aus Zufall, keine
Wassermelone,
Ahnung.
Das ist ein ganz schön langes Wort für einen Papagei. Finde ich gut. Rocco.
Ich finde aber auch eigentlich, dass die Besitzerin ihm erlauben sollte, zumindest einmal die Woche sich eine Leckerei zu bestellen.
Sie kann ja dabei sein und dann ist es auch nicht so schlimm.
Ja, ist ja jetzt nicht so, als wäre es eine Louis Vuitton-Handtasche. Das sind ja eigentlich relativ okaye Sachen. Der Amore.
Ja, finde ich auch. Ich hätte zum Abschied noch einen Geist aus dem Saarland.
Her damit.
Die Meldung ist von der Saarbrücker Zeitung und heißt, warum ein Geist zwischen Steinbach und Hangard spukt. Historiker Johannes Dillinger erklärt saarländische Sagen und ordnet sie historisch ein. Sowas gefällt mir gut, wie hier
ist. Wo ist Steinbach? Hangard und Hambach, nee.
Hangard und Steinbach.
Wir werden diesen Geist niemals finden.
Im Nordsaarland?
Naja, nicht so, ja, ich glaube eher so im, ich muss immer überlegen, was die Himmelsrichtung ist. West, Nordwestsaarland? Ich muss gleich gucken. Ich sage gleich, welcher große Ort in der Nähe ist. Steinbach, ja. Zwischen Hangard und Steinbach zeigt sich der Ruckert.
Hangard ist, glaube ich, Neunkirchen.
Ja.
Ja.
Ruckert ist der Geist.
Ruckert ist der Geist. Nachts kann man ihn als ziellos wanderndes Licht beobachten. Aber der Ruckert ist nicht einfach nur ein Irrlicht, eine gespenstische Flamme, die man an vielen Orten beobachtet haben will. Der Ruckert ist der Geist eines Mannes, der das Land seines Nachbarn stahl, indem er heimlich den Grenzstein zu seinen Gunsten versetzte. Zur Strafe für dieses Verbrechen darf der Ruckert nicht sterben. Er muss sich als Gespenst zeigen. Zum Spuk des Ruckert gehört, dass dieser immer wieder rufen muss, wohin soll ich die Mark setzen? Gemeint ist damit der Markstein, also die Grenzmarke oder der Grenzstein.
Das erscheint mir ein bisschen übertrieben.
Ja. Die Sage denkt sich den Ruckert also als einen Geist, der ständig hin und her wandert auf der Suche nach der Stelle, an die er den Grenzstein bringen soll, den er als Lebender versetzt hat. Das finde ich tatsächlich nicht uninteressant. Also, Leute, es werden keine Grenzsteine versetzt. Sonst ist man nämlich ein Geist. In Hangard.
Aber er hat sich nicht gemerkt, wo er den aufgesammelt hat.
Anscheinend nicht. Also ich habe das nachgeguckt. Es war tatsächlich ein Verbrechen. Also weil du hattest ja nur damals die Grenzsteine. Es gab ja keine so Karten. Und wenn du den Grenzstein verschoben hast, hast du dir einen Vorteil verschafft gegenüber deinem Nachbarn. Weil dann hattest du mehr Land. Deswegen war das auch ein Verbrechen. Gut, er hat ihn irgendwo weggenommen, woanders hingestellt und hat sich nicht gemerkt, wo er ihn hergeholt hat. Der ist jetzt auch wahrscheinlich schon eine Zeit lang tot, ja.
Nein, er darf ja nicht.
Unsterblich ist er schon eine Zeit lang, auf eine uncoole Art. Weil er läuft rum. Kann er den Stein überhaupt anheben? Wahrscheinlich nicht. Der Ruckert. Ich habe davon schon mal was gehört, aber achso, ich wollte.
Heißt der Ruckert, weil er den Stein verrückt hat oder hieß er Ruckert?
Ich würde vermuten. Nee, ich glaube, er heißt so, weil er verruckert hat. Hangard. Ach nee, es ist tatsächlich noch ganz, es ist im
Aber warum hat man die Grenzsteine nicht einfach so schwer gemacht, dass man sie nicht einfach verrücken kann?
Naja, gut, ist so für, nee, das war schon wie so ein Grabstein, die Größe. Hätte ich jetzt mal vermutet. Ich meine, du kannst ja keinen Riesenstein da hinstellen.
Ja, aber wenn du so einen Riesenstein von irgendwo wegholst, dann sieht man doch, wo der gelegen hat. Obwohl, nee, vielleicht ist er vielleicht ist er erst ein paar Jahre später gestorben und dann.
Ja, wahrscheinlich.
Hat der Zorn Gottes ihn nicht.
Das ist tatsächlich oberhalb von Neunkirchen, also zwischen Neunkirchen und Ottweiler, so ein Stück weiter rechts. Ja. Und wo ist Steinbach? Wahrscheinlich da so nebendran irgendwo. Ja, der Ruckert. Hat's verruckert.
Also, wenn ihr euer Grundstück erweitern wollt und deshalb Grenzsteine verrückt,
macht's nicht.
Lass mich nicht verwischen.
Free audio post-production by Alphonic.com.